9.05.24. Israel im Krieg. Tag 216. Vor 79 Jahren haben die Nazis kapituliert. 8.9. Mai 45, das war das Datum, als die Nazis kapituliert haben. Faschismus war somit besiegt und auch der Judenmord wurde somit gestoppt. Der Judenmord war eigentlich nicht, warum die Alliierten und die Sowjetunion in den Krieg eingetreten sind. Also ich denke, das muss ich niemandem hier erklären. Aber es war ein, nennen wir es mal, netter Beieffekt, eine Art Randschauplatz, dass die Juden, die es überlebt haben 1945, Glück hatten, dass die Nazis sich zu weit aus dem Fenster gehangen haben und somit besiegt wurden. Nicht alle Nazis wurden geschnappt, nicht alle Nazis sind danach irgendwie ins Gefängnis gekommen oder wurden bestraft. Sehr viele Nazis haben im Endeffekt sogar noch eine viel bessere Karriere hingelegt als vor 45. Das alles ist mittlerweile bekannt, aber zumindest wurde der Faschismus, der Nazi-Faschismus, die Nazi-Diktatur und der Judenmord, das alles wurde besiegt. Die Frage ist, wo sind wir heute? 2024. Und was ist der neue Faschismus, wenn man heutzutage um sich guckt, insbesondere aus einer jüdischen Brille, sagen wir mal, und Menschen, die tatsächlich und wirklich aus den Geschehnissen des Zweiten Weltkrieges die richtigen Schlüsse gezogen haben, wirklich die richtige Lektion gezogen haben. Hier ist klar, dass mittlerweile, wenn man um sich herum guckt, die größte Gefahr für Juden insbesondere, aber auch für westliche freie Kulturen und Gesellschaften ist natürlich ohne jeglichen Zweifel der radikale islamische Faschismus, der aus allen Löchern kriecht, jetzt in letzter Zeit seit dem 7. Oktober natürlich viel mehr. Eine Ideologie, die natürlich insbesondere von Muslimbrüderschaft, Islamischer Staat, irgendwelche Kalifatspsychopathen, auch dem türkischen Staatschef Erdogan, aus dem Iran raus natürlich und vielen anderen Ecken und Kanten dieser Welt, wo radikaler islamofaschistische Ideologie tatsächlich irgendwie die Denke der Menschen ist, das alles ist eine riesige Bedrohung für Juden, für Israel, für den freien Westen. Und das Problem ist, dass leider oft linke Gruppierungen im Westen, im freien Westen, mit diesen radikalen Islamofaschisten kooperieren. Das beste Beispiel für diese Kooperation, die wirklich in unser aller Gesicht ist, ist natürlich, was an Campussen los ist. Sei es in Amerika, in Frankreich, in Dänemark, in Belgien, in Deutschland und Österreich. Auch in der Schweiz, an Uni-Campussen tummeln sich die neuen Faschisten. Die neue Generation von Faschisten, die oft muslimisch sind oder links sind oder woke sind oder sich als Menschenretter oder als Gutmenschen oder als Klimaschützer oder als Friedenstauben oder wie auch immer titulieren. Sehr oft kommt dann natürlich auch noch in Anführungsstrichen Nahostexperte und in Anführungsstrichen Journalisten hinzu. Diese Menschen stellen aus der jüdischen Perspektive, aus der Brille Israels eine sehr, sehr große Bedrohung für Juden weltweit und für den Staat Israel dar. Rafah, nach wie vor natürlich der Ort, auf den die Augen gelenkt sind. Ihr habt es mitbekommen, leider auch natürlich jetzt bestimmte Situationen, die schwierig nachvollziehbar sind, muss ich sagen. Auch für mich persönlich, wenn man sieht, dass die Amerikaner, dass Biden, der amerikanische Präsident, jetzt Waffenlieferungen bzw. Munitionslieferungen aus den USA nach Israel temporär gestoppt hat. Warum? Weil er Israel unter Druck setzen will, in Rafah keinen größeren Einsatz anzufangen. Und das ist wahrscheinlich das falsche Signal an die Hamas, an die Hezbollah, an die iranischen Mullahs. Wisst ihr was? Auch an die Russen und die Chinesen. Ich meine, die sitzen alle, drehen Däumchen, haben die Geiseln in ihren Terrortunneln, schießen weiterhin Raketen auf Israel. Israel kämpft um sein Überleben. Überall fühlen sich Juden auf der Welt bedroht und der einzige Weg, um dagegen irgendwie gegenzuhalten, ist natürlich zu kämpfen, ist natürlich Druck aufzubauen gegen Genau diese radikalen Islamofaschisten, nennen es Hamas, nennen es islamischer Dschihad, nennen es Hezbollah. Und wenn unser bester und größter und stärkster Verbündeter, die US-Amerikaner, jetzt mittlerweile öffentlich auch irgendwie zeigen, dass wir nicht mit einer Stimme reden, dann spielt das nur in die Hände der Terroristen, der radikal-islamo-faschistischen Terroristen. Und das ist wirklich eine bittere Realität, in der wir uns jetzt wieder seit Tagen, eigentlich seit Monaten befinden, wo wir natürlich immer wieder feststellen, dass die Amerikaner und die Israelis in vielerlei Hinsicht nicht eine Denke haben, nicht dieselben Ziele haben und in dem Sinne ist im Endeffekt, und wenn wir ganz ehrlich sind, und so ist es nun mal zwischen Staaten sowie zwischen Menschen, im Endeffekt ist es eine Interessenbeziehung, eine Zweckbeziehung, es ist keine Liebesbeziehung, es ist nichts, wo die Amerikaner sich uns schuldig fühlen oder die Israelis sich den Amerikanern schuldig fühlen. Im Endeffekt waren wir bis vor kurzem ein starker Juniorpartner der Amerikaner und die Amerikaner ein großer Partner Israels. Ich denke, dass für viele Israelis in den letzten Tagen ein Stück weit auch Vertrauen in diese Beziehung, in diese Interessenbeziehung gebrochen wurde und langsam immer mehr zerbröckelt. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger, das ist ein ganz, ganz gefährlicher Pfad, auch auf dem wir uns befinden. Und einer der Senatoren, ein sehr, sehr starker Senator namens Lindsey Graham von den Republicans, er hat gestern im Verteidigungsausschuss den Verteidigungsminister Lloyd Austin angesprochen und hat ihn gefragt, ob das, was denn jetzt die Amerikaner tun, dass sie Waffen an Israel zurückhalten, ob das denn der richtige Weg wäre und ob er, Lloyd Austin, der Verteidigungsminister der Amerikaner, der USA, ob er der Meinung wäre, und das kann man in Amerika natürlich absolut nicht sagen, weil das gegen den amerikanischen Patriotismus wäre, ob es seiner Meinung nach falsch war, dass die Amerikaner 1945 Bomben, Atombomben auf Japan geschmissen haben. Und daraufhin natürlich kam sowohl Lloyd Austin als auch alle anderen, die von Senator Lindsey Graham ins Visier genommen wurden und berechtigt ins Visier genommen wurden, kamen ins Stottern, weil sie natürlich als amerikanische Patrioten und als Vertreter des Landes niemals sagen dürften, könnten, dass es damals falsch war, Atombomben auf Japan zu werfen. Aber wenn es um Israel geht, dass sich seit Monaten gegen Beschuss aus mehreren Gegenden Staaten verteidigt, versucht seine Geiseln durch Druck rauszubekommen. In diesem Fall darf man Waffen und Munition zurückhalten. Also sind die USA ein Freund? Sind sie ein wahrer Freund Israels? Oder geht es mittlerweile, wenn wir mit Blick in die USA uns hier kurz besprechen, geht es tatsächlich, so wie in Israel und in Deutschland und an vielen anderen Orten, in erster Linie um die interne Politik, um die Wiederwahl der von Biden und der Democrats, wenn ihr so wollt? Ist das, was tatsächlich zu 100% im Zentrum steht, selbst wenn man damit auch einen engen, vielleicht den engsten Verbündeten außerhalb der Anglo-Community weltweit eventuell ein Stück weit im Stich lässt. Das Problem mit Israel im Stich lassen ist, dass Israel um sein Überleben kämpft. Und diejenigen, die uns gegenüberstehen, sie wollen uns tatsächlich, das ist nicht nur dahingesagt, sondern sie meinen es so und wir haben es am 7. Oktober gesehen und gespürt. Sie wollen uns wirklich überrollen. Sie wollen uns ermorden. Sie wollen alle Juden ins Meer jagen. Daran hat sich leider nichts geändert. Eine der Lektionen aus dieser Entwicklung vis-à-vis den Amerikanern und dem Waffen- und Munitionsstopp ist, dass man in Israel natürlich jetzt wieder eine eigene, wenn ihr so wollt, Munitions- und Waffenproduktion auf die Beine stellen sollte, so wie es in der Vergangenheit der Fall war, doch dann irgendwann gestoppt wurde, weil man vertraut hat, dass man aus Amerika im Notfall versorgt werden würde. Eine der Lektionen ist, dass man diese Munitionsproduktionen und Waffenproduktionen in Israel, also wieder Fabriken hier im Land aufbauen sollte, um im Falle, dass wir in 10 Jahren eventuell wieder, und ihr wisst, wie der Nahe Osten tickt, Terrormilizen und Terrorstaaten werden sich leider nicht in Luft auflösen und der Kampf wird auch nach diesem Krieg eine Fortsetzung haben. Wenn wir dann in 10 Jahren wieder in einer Art 7. Oktober verwickelt sind, dass wir dann unabhängig uns verteidigen können und nicht angewiesen sind, ob irgendwelche Politiker in Europa, in Amerika oder sonst wo uns zu Hilfe eilen oder nicht. Letztendlich, wenn wir zurück zum Holocaust, zur Shoah gucken, ist die oberste, wahrscheinlich die primäre Lektion der Juden aus dem Holocaust ist, nicht nur nie wieder Opfer, sondern dass wir im Ernstfall uns alleine verteidigen müssen. Selbst wenn wir alleine dastehen. Wir müssen imstande sein, uns jederzeit und überall alleine zu verteidigen. Warum? Weil man leider niemanden, wenn es ums eigene Überleben geht, wie im Dschungel, kann man im Endeffekt niemanden vertrauen. Und während die Amerikaner natürlich die Munition jetzt gerade zurückhalten und fordern, dass Israel weiterhin massenweise Hilfsgüter nach Gaza reinlässt, über die verschiedenen Grenzübergänge, und wir natürlich nach wie vor nicht wissen, ob unsere 132 israelischen Geiseln, Juden, Muslime, Alte, Junge, Frauen, Kinder, ein Baby, wie es ihnen ergeht, ob sie irgendetwas von diesen Hilfsgütern eventuell auch abbekommen. Während das der Fall ist, beschießen die Terroristen aus dem Gazastreifen schon seit Tagen den Grenzübergang Kerem Shalom. Der Grenzübergang Kerem Shalom, das wisst ihr ja mittlerweile, ist mittlerweile seit mehreren Monaten der Grenzübergang in Israel. Parallel zum Grenzübergang bis vor kurzem Rafah aus Ägypten nach Gaza ist der Grenzübergang Kerem Shalom der Grenzübergang, über den jeden Tag hunderte Lastwagen mit Hilfsgütern nach Gaza reingelassen wurden. Bis vor wenigen Tagen, als die Hamas, als Terroristen aus dem Gazastreifen begonnen haben, diesen Grenzübergang massiv zu beschießen. In den letzten Tagen erst mehrere Dutzend Raketen bzw. Mörsergranaten, die auf diesen Grenzübergang, der dadurch lahmgelegt wurde. Ja, das muss man erstmal nachvollziehen, was hier eigentlich los ist, dass Palästinenser einen Grenzübergang beschießen, über den Hilfe an Palästinenser reingeht in den Gazastreifen. Das ist das komplett Absurde an der Gesamtsituation. Und dass bei dieser Situation auch noch am Sonntag 4 israelische Soldaten getötet wurden durch diesen Beschuss, scheint niemanden, kaum jemanden auf der Welt zu jucken. Weil man nach wie vor in diesem selben Loop, in derselben Spirale, an derselben Denke festhält, nein, humanitäre Hilfe weiter reinlassen, der Grenzübergang, egal ob beschossen wird, muss funktionieren. Und jetzt sowieso, nachdem Israel natürlich auch vor wenigen Tagen, wie ihr in der letzten Folge mitbekommen habt, den Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten unter Kontrolle genommen hat in Rafah, sind somit die Übergänge, die jetzt operativ definitiv jeden Tag eingesetzt werden, Kerem Shalom, auch heute wieder und Erez im Norden zwischen Israel und dem Gazastreifen. Hinzu kommt natürlich ein Stück weit Versorgung aus der Luft, von der See. Hilfsgüter kommen rein, ist alles nicht perfekt, aber durch diese Hilfsgüter überleben leider ja auch Terroristen und die Terroristen führen deshalb den Kampf weiter fort, auch nach 7 Monaten, weil das Druckmittel der Hilfsgüter wir ihnen im Endeffekt nicht, dass wir es weggenommen haben, weil wir natürlich durch die Einfuhr von Hilfsgütern die Terroristen nicht wirklich unter Druck setzen konnten in den letzten Monaten. Und wenn uns jetzt auch noch das letzte Druckmittel genommen wird von den Amerikanern und anderen Freunden und Verbündeten, und das letzte Druckmittel ist natürlich Rafah, wenn wir davon abgehalten wären, dort weiter einzudringen und vorzudringen, dann braucht die Hamas einfach nur gemütlich in ihren Terrortunneln mit den Geiseln ausharren. einfach noch ein bisschen Geduld haben, bis auch die letzten Freunde und Verbündeten Israels komplett sagen, uns sind mittlerweile die Geiseln egal, jetzt Ceasefire, wir wollen jetzt wieder Ruhe im Kasten und regelt das dort irgendwie. Doch einfach so regeln mit Terroristen, die einen am 7. Oktober ermordet haben, vergewaltigt haben, zerstückelt haben, verbrannt haben, vergewaltigt haben und entführt haben, einfach so regeln, ist nicht. Es muss ein Sieg sein über die Terroristen, genauso wie damals die Kapitulation der Nazis stattgefunden hat. Ein totaler Sieg über die Nazis von 79 Jahren. Kampfhandlungen finden im Gazastreifen weiterhin statt. Division 99 jetzt auch wieder im Einsatz, wieder in Zeytun, wo wir natürlich vor mehreren Monaten schon sehr aktiv vor Ort waren. Überhaupt all die Orte im nördlichen und zentralen Gazastreifen, wo wir in den letzten Monaten aktiv im Einsatz gegen die Terroristen waren, dann uns ein Stück weit zurückgezogen haben, beziehungsweise komplett zurückgezogen haben und die Terroristen jetzt wieder in den letzten Wochen und Monaten aus den Terrortunneln rausgekommen sind und sich neu formiert, neu organisiert, neu bewaffnet haben. All diese Orte werden jetzt wieder ein Ort nach dem anderen im Einsatz angegriffen. Schifa-Krankenhaus, könnt ihr euch erinnern, Teil 2 vor ungefähr 1,5, 2 Monaten. Ihr könnt euch an Beit Hanun erinnern vor kurzem und jetzt ist es Zeytun. All diese Orte leider sind noch nicht von Terroristen befreit. Ein Großteil der Terrorinfrastruktur, insbesondere natürlich in zivilen Objekten, sei es Schulen oder Krankenhäusern oder Moscheen oder in Wohngebäuden, wurde zerstört im Laufe der Kampfhandlungen der letzten Monate. Und deshalb ist ein Stück weit der Raketenbeschuss aus diesen Orten sehr stark reduziert, aber er findet leider nach wie vor statt. Und wir müssen uns jetzt natürlich etwas über 7 Monate nach Kriegsbeginn auch fragen, was sind eigentlich die Optionen für den Tag nach diesem Krieg im Gazastreifen? Und ich weiß nicht, ob ihr euch da im Klaren seid, wie kompliziert eigentlich das ist. Weil die Optionen, die auf der Hand liegen, sind eigentlich relativ klar und da gibt es keine Überraschung. Das Allerschlimmste würde sein natürlich, dass nach diesem Krieg die Hamas-Terroristen weiterhin die Zügel in der Hand halten würden. Also ein Überleben, ein Beibehalt der Macht der Hamas-Terrororganisation und Terrorführung seit 2007 im Gazastreifen, das wäre natürlich ein Sieg für die Terroristen. Das würde natürlich auch Zeichen in die ganze Welt hinaus posaunen und natürlich auch anderen radikal-islamofaschistischen Gruppierungen und Staaten und Unterstützern überall auf der Welt Mut zu sprechen. Und das darf unter keinen Umständen passieren. Dass die Vereinten Nationen, die UN, dieses Gebiet eventuell übernehmen und verwalten, daran hat Israel absolut kein Interesse. Und das liegt natürlich nicht nur daran, weil wir sehen, wie die UN im Endeffekt angeführt mit Guterres und anderen die ganze Zeit in den letzten Monaten eigentlich nur Israel kritisiert, nur Israel irgendwie unter Druck setzt und die Terroristen mehr oder weniger davonkommen. Und das seit Monaten. Eine UN-Truppe würde deshalb absolut nicht hinnehmbar sein, auch insbesondere, weil wir natürlich sehen, dass die UN-Truppen UNIFIL im Libanon, die dort seit ungefähr 20 Jahren stationiert sind, absolut nichts dazu beigetragen haben, dass die Hisbollah tatsächlich den UN-Sicherheitsrat Resolution 1701 einhält, der ja besagt, dass sie nicht im südlichen Libanon sich positionieren dürfen. Doch genau das haben sie getan und das alles, obwohl die UN vor Ort ist. Sie haben dort zwischen 150 und 200.000 Raketen und andere Waffen natürlich angereichert, die alle in Richtung Israel zielen. Und die UN ist vor Ort und es passiert absolut gar nichts. Also man kann in dem Sinne nicht auf eine UN-Truppe vertrauen, die für Ordnung sorgt. Westliche Besatzung, so wie damals die Alliierten vor 79 Jahren, sagen wir Deutsche, Franzosen, Briten, Amerikaner, Truppen und zivile Administration im Gazastreifen eigentlich auch undenkbar. weil der Westen das nicht mitmachen würde und weil natürlich aus Sicht der Araber und Muslime das wieder eine Art Kolonialismus oder fremde Besatzung oder weiße Besatzung oder wie auch immer, es würde nicht gut ankommen. Eine israelische Besatzung käme aus israelischer Sicht natürlich auch nicht in Frage. Wir haben uns im Jahr 2005 zurückgezogen aus dem Gazastreifen, weil wir Frieden und Seite an Seite eine Chance geben wollten, weil wir den Palästinensern ihren eigenen Raum, damit sie sich entwickeln können, damit wir tatsächlich eines Tages in einer Art Zwei-Staaten-Situation leben können. Das alles ist nach hinten losgegangen. Doch wir wollen nicht wieder als Besatzer dastehen, die ein Gebiet besetzt halten, das wir eigentlich überhaupt nicht wollen. Größtenteils in Israel natürlich gibt es auch hier Randgruppen, die gerne wieder zurück in den Gazastreifen gehen wollen würden. Aber ein krasser Großteil der Israelis hat absolut kein Interesse, dass unsere Soldaten und Soldatinnen im Gazastreifen dann vor Ort jeden Tag eventuell in einen Hinterhalt geraten. Dasselbe ist natürlich im Süden des Libanons vor 2000 geschehen und das wollen wir nicht wiederholen. Deshalb käme eine israelische Besatzung absolut auch nicht, wäre keine Option. Und somit kommen wir zu den letzten zwei Optionen, die tatsächlich die relevantesten sind. Die eine ist die positivere, die andere ist die problematischere. Die positivere ist, dass eine Art arabische Besatzung im Gazastreifen vorhanden sein wird eines Tages. Und mit arabischer Besatzung meine ich, dass mehrere arabische Staaten von der Arabischen Liga, angeführt durch Ägypten und Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain und Jordanien und eventuell Marokko, dass sie Soldaten schicken und die Administration zivil im Gazastreifen übernehmen für einen gewissen Zeitraum, so wie damals in Deutschland und auch in Österreich, als Alliierte dort den Raum übernommen haben und sichergestellt haben, dass sich gewisse Strukturen nicht wieder entwickeln und dass es in eine richtige Richtung gehen wird. So eine Art arabische Liga-Besatzung, wenn ihr so wollt, wäre natürlich die beste Option. Warum? Weil diese, nennen wir sie Besatzer, sie wären von der Kultur, von der Religion, von der Sprache, von allem genauso mehr oder weniger wie die Menschen, wie die Gazaner, wie die Palästinenser im Gazastreifen. Und es würde somit eigentlich nicht wirklich als Besatzung wahrgenommen werden. Nehme ich an, das wäre die beste Option, aber auch hier scheint es keine wirklichen Fortschritte zu machen, wobei ich immer noch optimistisch bin, dass diese Option am Ende gewinnen wird, dass diese Option nach dem Krieg tatsächlich eintreten wird. Doch die Option, die angeblich am meisten, zumindest auch aus Amerika und aus Europa, in Betracht gezogen wird, wahrscheinlich auch in der Arabischen Liga, ist, dass die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas den Gazastreifen übernimmt, so wie vor 2005. Jetzt gibt es damit mehrere Probleme. Zum einen objektiv erstmal die Person Abbas, ein krasser Judenhasser, ein krasser Antisemit. Das haben wir nicht nur in seiner Ansprache in Berlin, ein Holocaust-Leugner. Alles, was wir über ihn wissen in Sachen Juden und Israel, ist hochproblematisch. Aber nicht nur das, sondern er wurde seit 15 Jahren nicht gewählt. Also wir reden hier wieder über einen kleinen Diktator, der im Endeffekt auch überhaupt nicht das Rückhalt der Bevölkerung hat. Wie kann man jemanden einsetzen, der nicht vom Volk unterstützt wird? Das ist eine Frage, die wir uns hier stellen sollten, weil man theoretisch natürlich mit der palästinensischen Autonomiebehörde eventuell das Richtige vorhaben würde. Praktisch jedoch ist es nicht wirklich umsetzbar, weil natürlich auch die zivile Administration und die Sicherheitsbehörden der palästinensischen Autonomiebehörde, die sind nicht aufgebaut in dem Stande, dass sie jetzt im Gazastreifen sofort irgendwie den Hammer übernehmen könnten, sondern es müsste im Endeffekt eine Art Übergangszeit geben, wo man peu à peu die Soldaten bzw. die Sicherheitskräfte und die zivile Administration der PA in den Gazastreifen einarbeitet und die einzigen, die dies machen könnten und gewährleisten könnten, wären die Israelis. Und somit wären wir wieder zurück bei einer Art temporärer Besatzung der Israelis, die dann die palästinensische Autonomiebehörde reinlassen würde. Unter dem Deckmantel der israelischen Verwaltung würde langsam die PA die Verwaltung übernehmen. Das ist theoretisch vorstellbar, doch praktisch kommen wir jetzt wieder an einen nächsten schwierigen Punkt, wenn die Bevölkerung im Gazastreifen mitbekommt, und sie werden es natürlich mitbekommen, dass die Funktionäre der PA von Abbas mit den israelischen Behörden und Armee gemeinsame Sache machen, dann werden sie als Verräter gesehen und nicht akzeptiert werden, sondern bekämpft werden, früher oder später. Und dasselbe sehen wir ja auch jetzt schon in den A-Gebieten in Judäa und Samaria bzw. Westjordanland, wo natürlich die PA mit Israel, mit den israelischen Sicherheitsdiensten sehr oft gemeinsame Sache macht. Warum? Nicht, weil man sich liebt, sondern, da sind wir wieder zurück bei den Amerikanern, eine Zweckbeziehung, eine Interessenbeziehung, weil man einem gemeinsamen Feind gegenübersteht namens Hamas und islamischer Dschihad. Schaut, die Palästinenser werden unterdrückt. Das stimmt. Alle möglichen linken Gruppierungen auf der Welt, die seit vielen Jahrzehnten immer wieder irgendwie von den armen Palästinensern, die unterdrückt werden, abgesehen davon, dass sie viele andere Orte überhaupt nicht im Visier haben, sondern die Palästinenser irgendwie die Vorreiter der Unterdrückung sind, ist okay, kann man mit leben, wenn sie verstehen würden, und das verstehen diese linken Gruppierungen leider nicht, dass die eigene palästinensische Führung die Palästinenser unterdrückt. Und das seit Jahrzehnten. Und das sehen wir jetzt auch seit 7. Oktober. Im Endeffekt werden die Palästinenser im Gazastreifen auch als Faustpfand, auch als Geiseln der eigenen palästinensischen Führung gehalten. Ob sie es überleben werden oder nicht, weiß niemand dort, weil natürlich Israel in diesem Einsatz ganz klar gesagt hat, wir werden die Hamas zerstören, wir werden unsere Geiseln rausholen, auf welchem Weg auch immer. Und solange die Hamas nicht einlenkt und einem Deal zustimmt, gefährden sie damit auch das Leben ihrer eigenen Leute. Das heißt, die eigenen Leute leben in Lebensgefahr. Nicht, weil Israel das wollte, gewünscht hat oder angefangen hat, sondern wegen der eigenen palästinensischen Führung. Und es ist wirklich eine absurde Realität, dass diese einfache Realität, die ich euch jetzt gerade in 4 Sätzen geschildert habe, dass so viele linke Gruppen auf der Welt es anders sehen. Und das hat natürlich seine Geschichte. PLO und RAF, wie ihr wisst, 68er, das alles hat natürlich Tradition, und das nicht nur in Deutschland, sondern überall im Westen. Und das ist eine bittere Realität, die irgendwann, hatte ich gehofft, vielleicht durch den 7.10. jetzt eventuell ein Stück weit sich ändern wird. Doch es scheint, dass es sich nicht ändern wird, zumindest nicht jetzt. Die Welt spielt somit mit der palästinensischen Terrorführung, manchmal nicht direkt, aber auf indirekter Weise. Und, das muss ich so einfach mal jetzt hier ins Mikrofon sagen, und spuckt jedem Palästinenser und jeder Palästinenserin, der und die in Freiheit leben möchte, man spuckt ihnen ins Gesicht. Der Libanon ist auch nach wie vor leider kein sicherer Ort, weil natürlich aus dem Libanon auf Israel geschossen wird jeden Tag und auch Israel auf den Libanon schießt. Dieses Ping-Pong-Verfahren, dieser Feueraustausch, sage ich jetzt mal, findet nach wie vor statt seit über 7 Monaten. Das ist eine bedauerliche Realität, in der auch jeden Tag Israelis verwundet und getötet werden. Erst jetzt ist wieder ein neuer Name von gestern. Chaim Sabach, ein 20-jähriger Soldat des Bataillons 869, ist durch Feuer aus dem Libanon, also Beschuss von der Hisbollah aus dem Libanon, getötet worden. Das heißt, auch nach 7 Monaten töten die Hisbollah-Miliz, töten sie auf israelischer Seite Menschen. Und Israel hat es nicht geschafft, in den letzten 7 Monaten hier irgendwie Ordnung reinzubekommen und die Hisbollah zurückzuschlagen. So sehr, so stark, dass die Hisbollah das Feuer einstellt. Es gibt viele Stimmen in Israel, die sagen, wir hätten schon vor langem, nicht gestern, nicht vorgestern, sondern 1-2 Monaten nach Beginn der Kriegshandlungen, als die Hisbollah nicht aufgehört, Israel zu beschießen und zwischen 60 und 100.000 Israelis teilweise sogar mehr, den Norden Israels verlassen mussten, weil sie gezwungen waren, ihr Leben in Rettung zu bringen und somit sich Geisterstädte im Norden Israels entwickelt haben. Man hätte damals schon den Befehl geben müssen, beziehungsweise die Regierung hätte die Armee auffordern müssen, dass die Armee die Hochburg der Hisbollah in Beirut, in Dachia, in Schutt und Asche legt, dass man eventuell den internationalen Flughafen von Beirut angreift, damit dort eventuell auch die Libanesen verstehen, dass es einen Preis hat, wenn man Israel beschießt, wenn man Israelis tötet, wenn man 60 bis 100.000 Israelis, die nach wie vor Binnenflüchtlinge in Israel sind, wenn sie nicht wieder zurück in ihre eigenen Häuser ziehen dürfen und können. Es muss einen Preis geben. Dieser Preis muss auf libanesischer Seite wehtun. Und der tut derzeit nicht weh. Und deshalb findet weiterhin Beschuss aus dem Libanon auf Israel statt. Und warum sage ich Libanon und libanesisch Beirut Flughafen und auch die Hisbollah-Hochburg in Dachia in Beirut? Im Endeffekt ist die Hisbollah nicht nur eine Terrororganisation, die nichts mit dem Libanon zu tun hat. Und das müsst ihr hier jetzt kurz verstehen. Genau wie die Hamas im Gazastreifen sind die Hisbollah-Terroristen Libanesen. Es sind Libanesen und nicht irgendeine fremde Besatzung. Und nicht nur, dass sie Libanesen sind, sondern die Hisbollah ist auch im Parlament vertreten, im libanesischen Parlament als Partei. Und sie sind das stärkste Militär im Libanon. Und deshalb sage ich auch in Sachen Hisbollah, dass Hisbollah Libanon ist und Libanon Hisbollah, genauso wie die Hamas Gaza und Gaza Hamas ist. Da gibt es sehr viele Menschen, die mir auch in den letzten Monaten immer wieder geschrieben haben, ja Ari, aber du musst doch differenzieren. Hamas ist doch nicht alle Palästinenser in Gaza und die Hisbollah sind doch auch nicht alle Libanesen im Libanon. Und ich sage, ja, natürlich habt ihr recht. Auch nicht jeder Bernd und Fritz war damals Wehrmacht und NSDAP. So what? So what? Erklärt mir das bitte. Wo ist da die Logik? Soll jetzt Israel, wie soll man denn genau differenzieren? Im Endeffekt befindet man sich mitten im Krieg. Wir haben diesen Krieg nicht begonnen. Die Gegenseite muss den Preis bezahlen, damit Ruhe einkehrt. Und der Preis, den sie bezahlen, der ist noch nicht zu hoch, damit sie das Feuer einstellen. Das kann sich natürlich in den nächsten Wochen und Monaten noch ändern. Wenn man es nicht schafft, durch Druck einen Geiseldeal hervorzubringen, der eventuell auch die Situation beruhigen wird. Das Interessante ist, ich habe in den letzten Monaten so oft gesagt, wie viele Israelis aus dem Süden Israels und aus dem Norden Israels evakuiert wurden und Binnenflüchtlinge sind, in irgendwelchen Hotels oder Kibbuzen im Zentrum des Landes leben. Seit 7 Monaten jetzt mittlerweile, über einen gewissen Zeitraum waren es ungefähr 250.000 Israelis, die nicht in ihren eigenen 4 Wänden leben konnten. Mittlerweile sind es zwischen 60.000 und 100.000, die nicht in ihren eigenen 4 Wänden wirklich leben können. Das Interessante ist, dass selbst nach 7 Monaten, wo ich diese Binnenflüchtlingssituation immer wieder erwähnt habe, haben mir jetzt in den letzten Tagen immer wieder Freunde geschrieben, auch auf einen Tweet, den ich gepostet hatte vor wenigen Tagen auf Twitter bzw. X, wo ich einem Mann, der sich Journalist nennt, ein ägyptisch-deutscher, glaube ich, der für österreichische Medien, fürs ORF arbeitet, ihm habe ich geschrieben, warum er denn nie thematisiert hätte, dass es auch in Israel Binnenflüchtlinge gibt, weil er die ganze Zeit irgendwie von Flüchtlingen, palästinensischen Flüchtlingen und wo sollen die denn jetzt hin und die armen Palästinenser den ganzen Tag und das macht er seit 7 Monaten und nicht ein einziges Mal hat er mal die armen Israelis, die evakuiert und die armen Israelis, die beschossen werden, das alles hat er nicht einmal thematisiert und daraufhin haben mir Freunde geschrieben, du Arie, ich wusste gar nicht, dass es in Israel Binnenflüchtlinge gibt. Und das ist natürlich auch eine harte Realität, weil ich aus meiner eigenen Perspektive natürlich im Gefühl habe, dass ich Leute teilweise nerve, dass ich dieselben Dinge immer wieder sage. Und dann stelle ich nach 7 Monaten fest, du Arie, du hast es 250.000 Mal gesagt, aber am Ende gibt es genug Menschen, die es nicht gehört haben. Es findet in Israel eine ständige Unzufriedenheit statt. Das müssen wir so sagen, weil im Endeffekt die Ziele, die man sich gesetzt hat und überhaupt die Situation, in der wir uns befinden, ist eine sehr, sehr bittere und sehr, sehr schwierige. Wir haben weder nach 7 Monaten Krieg die Hamas in die Knie gezwungen, wir haben auch einen Großteil der Geiseln nicht befreien können. Auch der Beschuss aus dem Libanon ist nicht eingestellt, sondern im Gegenteil hat auch zugenommen. Binnenflüchtlinge in Israel, nach wie vor eine große Unzufriedenheit hier im Lande selbst. Und natürlich, wenn wir international uns angucken, wer unter Kritik steht, dann ist das weder die Hamas noch die Hezbollah noch der Kopf der Schlange im Iran, sondern im Endeffekt Israel. Und das ist sehr, sehr deprimierend. Sehr viele Israelis fühlen sich wirklich sehr, sehr schlecht damit und man hofft auf gute Neuigkeiten. Und diese guten Neuigkeiten, damit das Land, der Staat, das Volk, damit wir alle irgendwie wieder gesund uns entwickeln können und auch wieder Vertrauen in die Politik, in die Sicherheitsorganisation zurückgewinnen können. Mit Sicherheitsorganisation meine ich allen voran natürlich das Militär und die Geheimdienste müssen im Endeffekt alle, die am 7.10. die Hebel in der Hand hielten und Verantwortung hatten und am 7.10. versagt haben, ob in der Politik oder in der Armee oder in den Geheimdiensten oder wo auch immer sie einen Hebel in der Hand hielten, all diese Menschen müssten schon längst und hoffentlich bald zurücktreten. Das hat absolut mit keiner politischen Gesinnung von mir zu tun, sondern weil ich die Denke hier in Israel als normalsterblicher Israeli, eines Großteils der Israelis komplett nachvollziehen kann und genauso denke, weil diese Katastrophe vom 7.10. im Endeffekt auch selbstverschuldet war. Und diese Selbstverschuldung, dafür müssen Menschen zur Seite treten. Sie müssen zur Seite treten, damit wir wieder Vertrauen in uns selbst gewinnen können. Es muss ein neuer, frischer Wind her. Ein frischer Wind, der uns alle irgendwie wieder zum, ja, ein bisschen dramatisch ausgedrückt, aber zum Leben wieder erweckt. Aviv Kochavi, der ehemalige Generalstabschef vor Herzi Halevi, hat gesagt, es gibt jetzt Aufnahmen von ihm, die jetzt im israelischen Fernsehen gezeigt werden, die man hört. Wie er sagt, dass Amman, der Militärgeheimdienst, im Jahr 2023 mindestens 4 Berichte an die Regierung geschickt hat, in denen Amman, also Militärgeheimdienst, gesagt hat, darauf hingewiesen hat und gewarnt hat, dass die Hamas und allen voran Yihya Sinwar die internen Turbulenzen in Israel beobachten und das Chaos als Gelegenheit wahrnehmen. Die Gelegenheit haben sie wahrgenommen am 7.10. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.